Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Der Herr ist auferstanden. Come on, können wir es dreimal sagen? Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen. Amen. Hey, es ist so schön, dass du heute hier bist, so schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast, so schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich weiß nicht, ob es okay ist, ob es fair ist zu sagen, dass dieses Ostern, es ist das wichtigste Ostern in deinem Leben. Weißt du warum? Weil es das einzige Ostern ist, was du und ich gerade haben. Das vom letzten Jahr, es ist vorbei. Das von nächstem Jahr, wer weiß, was nächstes Jahr alles passiert. Das ist das Ostern, was wir haben. Und der Tag heute hier ist der Grund, warum wir letztendlich Ostern feiern, warum wir Christen sind. Aufgrund von Auferstehungssonntag. Denn wir glauben als Christen nicht, wir glauben nicht an irgendeinen toten Menschen oder sowas. Wir glauben nicht an irgendeine Ideologie oder an eine Gutmenschsein-Philosophie oder sowas. Wir glauben auch nicht an irgendeinen Lehrer, einen guten Prediger, der eventuell ein paar Wunder gemacht hat. Sondern wir treffen uns heute mit Menschen weltweit, Milliarden von Menschen kommen heute zusammen und sie feiern das größte christliche Fest. Und zwar, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat zu jedem Einzelnen von uns, dass er in unsere Nachbarschaft kam, dass er bereit war, sein Leben für jeden Einzelnen von uns zu geben, weil er sich den Himmel ohne dich und mich nicht vorstellen wollte, nicht vorstellen konnte. Und deshalb kam er und er besiegte den Tod ein für alle Mal. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Das ist der Grund, warum wir als Church zusammenkommen. Und das, was ich gleich mit dir teilen möchte, sind ein paar Gedanken aus der Bibel. Und die Bibel, das ist kein Buch voller Konzepte oder voller Ideen, wo du dein Leben irgendwie so ein bisschen improven kannst, ein bisschen besser machen kannst oder sowas. Sondern wir glauben daran, dass die Bibel, das ist die Geschichte Gottes mit dir und mit mir. Es ist seine Liebe zu dir und zu mir, dass er sich auf den Weg gemacht hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, hey, in all dem, was wir Leben nennen, ist das die Krönung, ist das der Höhepunkt von dem, woran wir glauben. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen als Kirche, wir erleben, dass wir uns füllen können mit Gottes Gedanken, mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Großzügigkeit, mit seiner Barmherzigkeit, damit, wer er ist und was er über uns denkt. Und ich weiß nicht, wie du heute herkommst, warum du heute herkommst. Ich meine, vielleicht sagst du, hey, es ist Tradition, ich gehe Ostersonntag in den Gottesdienst. Vielleicht ist es auch so, dass dein Arbeitskollege dich wieder und wieder und wieder und wieder gefragt hat und jetzt warst du so, okay, hey, damit er oder sie endlich Ruhe gibt, ich komme mit. Oder deine Großeltern haben dich gezwungen, weil sie gesagt haben, sie enterben dich, wenn du nicht mitkommst. Legitimer Grund, würde ich sagen, legitimer Grund. So, ne, aber, und der zieht immer. Aber wie dem auch sei, so, ne, ich will dir sagen, relax und entspannen. Okay? Denn das, was ich gleich mit dir teilen werde, ist die gute Botschaft von einem guten Gott, der bereit war, sein Leben zu geben für jeden Einzelnen von uns. Wohlwissend, dass es Menschen geben wird, die ihn ablehnen werden. Und deshalb ist dieser Tag heute, es ist der Höhepunkt, es ist sozusagen die Klimax, es ist der Zenit, auf dem wir als Christen stehen. Und für mich als Pastor, sage ich dir ganz ehrlich, es ist der eine Sonntag im Jahr, wo ich genau das predigen kann wie jedes Jahr. Und zwar, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Aber ich sag dir, allein dieser Punkt, dass das Grab leer ist, hat unsere Menschheitsgeschichte ein für alle Mal verändert. Ein für alle Mal. Was bedeutet, möchte ich dir gleich zeigen. Und zwar, wir springen gemeinsam rein in Lukas 24. Und zwar steht da Folgendes geschrieben. Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Und die ganze Church sagt, während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten sie nicht anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Come on, Church. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Lass mich kurz mit uns beten. Jesus, ich will dir danken dafür, dass du hier bist. Ich will dir danken dafür, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und jeden Einzelnen von uns siehst, Gott, Herr. Egal, wo wir gerade herkommen, egal wie unsere Woche aussah, Jesus, Herr. Und dass du jedem Einzelnen von uns begegnen möchtest, ganz individuell begegnen möchtest. Und Gott, ich danke dafür, Herr, dass du bereit warst, alles für jeden von uns zu geben, Gott. Dein Leben zu geben, dein Blut zu vergießen, Gott. Damit wir frei sein dürfen von Schuld und von allem, was uns trennen könnte von dir. Ich danke dafür, dass du diesen Gottesdienst vorbereitet hast, noch lange bevor irgendeiner von uns hier gewesen ist und dass du jetzt hier bist, um das Leben von uns zu verändern. In deinem wunderbaren Namen. Die ganze Church sagt Amen. 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 Unsere Welt hat sich verändert, oder? Und ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass solange sich die Welt weiterdreht, dass sie sich kontinuierlich verändern wird. Ja, ich meine, es ist, wie es ist, oder? Die Welt ist nicht mehr dieselbe, die sie vor ein paar Jahren gewesen ist. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, die sie letztes Jahr zu dieser Zeit gewesen ist. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, die sie letzte Woche gewesen ist, geschweige denn, die sie gestern gewesen ist. Und ich meine, unsere Nachrichten, die zeugen davon. Und es kann gut möglich sein, dass du Christ bist, dass du nicht Christ bist. Ich glaube, jeder von uns merkt es, dass irgendwie so diese romantische Stimmung von es ist einfach, es ist easy, irgendwie nicht mehr da ist. Bei all dem, was weltweit passiert, kann es sogar gut möglich sein, dass du dich in Momenten wiederfindest, in Situationen wiederfindest, wo du sagst, weißt du was, ich bin so eingenommen vom Leben und ich bin so eingenommen von all dem, was um mich herum passiert, individuell und durch alles das, was weltweit geschieht, dass ich mich selber gar nicht mehr wiedererkenne. Und sei es, dass du zu tun hast mit Angst und mit Furcht und mit Zweifeln oder mit Schuldgefühlen, auch mit Schuldgefühlen und Enttäuschung, dass du deinem eigenen Maßstab nicht entsprechen kannst bei all dem, was du probierst, bei all dem, was wir probieren. Ich meine, es kann möglich sein, dass wir Anfang des Jahres, wir sind erst Ende März oder Anfang des Jahres hatten wir irgendwelche guten Vorsätze und jetzt merken wir, es funktioniert nicht ganz. Sondern es kann gut möglich sein, dass du heute hier bist und sagst, ich bin absolut müde durch alles das, was um mich herum passiert, was in meinem individuellen Leben passiert, was global passiert, dass ich das Licht am Ende des Tunnels nicht sehe und ich versuche es und ich gebe mein Bestes und ich mache und ich tue und dennoch, es ist so herausfordernd. Und weißt du, was interessant ist? Ich habe es vor kurzem gelesen, dass gerade die Deutschen, gerade wir haben so viel mit Schuldgefühlen zu kämpfen. Lass mich dir die Top 10 Schuldgefühle vorlesen, okay? Und zwar, das ist das, womit wir in unserer Gesellschaft zu kämpfen haben, statistisch gesehen, okay? Erstens mit Lügen. Zweitens, nicht genug Zeit mit der Familie verbringen. Schlecht über andere denken. Das Gefühl, anderen nicht helfen zu können. Nicht für andere Menschen da zu sein. An eigenen Zielen scheitern. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Scheidung und Trennungen. Affären. Probleme in der Beziehung. Und was interessant war in diesem Bericht, dass dort auch stand, dass gerade Männer im Vergleich zu Frauen, dass sie eher mit Kämpfen, mit Herausforderungen, mit Fehlern, die sie in ihrer eigenen Beziehung machen, in Partnerschaften machen, dass sie gerade damit zu kämpfen haben. Und ich sage das ohne Wertung oder sowas, aber Frauen sind an der Stelle etwas anders. Sie sagen eher, wir haben Schuldgefühle, wenn es um Beziehungen außerhalb der eigenen Beziehung zu Hause geht. Dass man irgendwie dem Ganzen nicht gerecht wird, was von einem erwartet wird. Aber egal, wie dem auch sei, seien wir ehrlich, diese Welt macht es uns so leicht, dass wir Schuldgefühle haben. So auch gerade als Eltern, oder? Sondern dass wir die ganze Zeit mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben, dass wir Fehler machen in der Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen. Oder vielleicht in Freundschaften, die wir haben. In der Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen leben. Oder in der Art und Weise, wie wir versuchen, gute Freunde zu sein. Und wir versagen dabei. Oder darüber hinaus, hey, seien wir ehrlich, wir versuchen an so vielen Stellen, gute Vorbilder zu sein und gute Werte zu vertreten. Und dennoch ist es so, dass wir schnell Wasser predigen können und Wein trinken können, um einfach in diesem Kontext drin zu bleiben. So, und ich muss auch gar nicht in das Leben von anderen Leuten schauen, ich kann da einfach in mein Leben schauen. Ich habe mich erst vor kurzem in meiner Connect-Gruppe getroffen, das sind eine Gruppe von Kerlen. Wir teilen einfach Leben miteinander, wir teilen unser Herz miteinander und ich habe davon erzählt, womit ich zu kämpfen habe. Die Schuldgefühle, mit denen ich zu kämpfen habe, den Ansprüchen als Pastor nicht gerecht zu werden. Sei es in der Art und Weise, wie ich lebe, sei es in der Art und Weise, was ich predige Sonntag, oder? Darüber hinaus, den Ansprüchen als Pastor Gott gegenüber nicht gerecht zu werden. Darüber hinaus zu sagen, weißt du was, ich versuche mein Bestes, um irgendwie der Church zu dienen und ich könnte aber immer mehr machen und ich könnte mehr für Menschen tun, aber wenn du das tust, dann die ganze Zeit darüber nachzudenken, okay, wo könnte ich mehr für meine Familie da sein, wo könnte ich mehr für meine Kinder da sein, wo könnte ich mehr für meine Frau da sein. Seien wir ehrlich, wir alle sitzen in demselben Boot und wir alle haben mit Schuldgefühlen zu kämpfen, damit zu kämpfen, was um uns herum alles passiert. Und dann kommt auch dazu noch die ganzen dummen Entscheidungen, die wir treffen. Und daran bin ich auch super gut. Danke, dass du gesagt hast, ich auch. Ja, aber es ist so, ne? Die Art und Weise, wie man miteinander auch umgeht, oder? Ich meine, manche triffst du so dumme, machst du einfach dumme Sachen, oder? Ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich vor einiger Zeit war ich bei jemandem von euch zum Geburtstag eingeladen, ich sag nicht bei wem. Und zwar, es war eine lustige Party und wir hatten viel Spaß und alles. Und du musst dir vorstellen, so, ne, wir waren in einem Raum, der ziemlich laut war aufgrund der Musik und aufgrund der Gespräche und so weiter. Und irgendwann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, hey, komm mal, lass mal rausgehen, lass uns ein bisschen frische Luft atmen. So, und kennst du das, wenn du in einem Raum bist, wo es ziemlich laut ist und du versuchst, ich meine, ich weiß, ich habe eine laute Stimme, aber du versuchst nochmal lauter zu reden, damit die Person neben dir dich hört. Kennst du das? So, ne, aber dann gehst du von einem Raum in den nächsten Raum und da ist es leise. Okay, Folgendes passiert. Ich quatsche mit meinem Freund, ich sage zu ihm, ey, ich will gar nicht wissen, was all die Leute hier auf dieser Party über mich als Pastor denken. Geh raus und alles ist still und draußen stehen, ich weiß nicht, wie viele Leute, die alle eingeladen worden sind zu dieser Party und keiner redet und alle schauen mich an. Und ich muss dann allen vorbei. So, ne? Und wir gehen um die Ecke und mein Kumpel fängt an zu lachen und er sagt, naja, ich weiß ganz genau, was diese Leute jetzt über dich denken. Wenn du jetzt gerade drüber nachdenkst, habe ich ihn jemals zu mir eingeladen? Es kann gut möglich sein, hey, dass ich der Grund bin, warum die Leute, die du einlädst, nicht zum Gottesdienst kommen. Ich tue öffentliche Buße, okay? Aber, aber sowas passiert, oder? Wir treffen manchmal, wir tun dumme Dinge, oder? Und dann darüber hinaus haben wir vielleicht auch noch Probleme mit Leuten um uns herum, die uns wirklich herausfordern, die uns wirklich an unsere Grenzen bringen, oder? Und dann, ich sage nicht, dass du das machst, aber ich mache das regelmäßig, dass ich dann in so ein Gedankenmuster verfalle, dass ich denke, ich hoffe, du bekommst, was du verdienst. Na, ich sage nicht, dass du so denkst, aber ich bin ehrlich. Wenn ich auf der Autobahn fahre und hinter mir jemand angerast kommt und Lichthupe macht, dann bin ich der Typ, der so ganz langsam, hast mich schon mal getroffen, ne? So ganz langsam auf die andere Spur fährt. Und wenn der Kerl dann an mir vorbeifährt, oder die Frau, ja, Frauen können ja auch Auto fahren, das ist mein, also, nein, sorry, hey, das Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen, okay? So, also, du, ich zieh so lang, und die Person, egal was, okay, so die Person an mir vorbeifährt und dann geblitzt wird. Ich sag, wie es ist, ey, das erfüllt mich mit einem wirklich angenehmen und befriedigenden Gefühl, weil ich denke, du bekommst, was du verdienst. Das ist der Moment, wo ich denke, danke für die klatschen, ich weiß ganz genau, was es ist, so, oder? Das ist der Moment, wo du denkst, hey, du bekommst dein Fett ab, oder? Ich meine, hey, das ist deine Quittung, oder? Du bekommst, was du verdienst, wie du dich bettest, so liegst du. Dummheit muss bestraft werden. Aber das ist der Moment, oder? Und ich sag dir ganz ehrlich, das Konzept geht so lange auf, solange es nicht um mich geht. Aber wenn es um mich geht, oh, dann reden wir über was ganz anderes. So, aber ich sag dir ganz ehrlich, hey, das, was wir probieren, weil, ey, sagen wir ehrlich, wir sind am Ende des Tages sind wir alle Menschen und wir geben unser Bestes und wir versuchen es und wir versuchen irgendwie unser Leben zu managen und wir machen Fehler und Dinge laufen schief. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass das Problem ist. Weißt du, was das Problem ist? Hör mir gut zu, weil das ist jetzt wichtig. Weißt du, was das Problem ist? Dass wir Leben an toten Orten suchen. Das ist das Problem. Und man kann sich fragen, warum? Ich sag dir warum, weil wir vergessen, dass seit dem Moment, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, seit diesem Moment, dass Jesus das Grab verlassen hat, seit diesem Moment befinden wir uns in einer völlig neuen Ära. Wir befinden uns in einer völlig neuen Zeitrechnung. Seit diesem Moment hat sich die Diskussionsgrundlage ein für alle Mal verändert. Seit diesem Moment befinden wir uns in einem völlig neuen Bund. Seit diesem Moment haben wir einen völlig neuen Zugang zu Gott. Seit diesem Moment haben wir eine neue, völlig neue Qualität an Beziehung, Art und Weise an Beziehung, die wir zu Gott haben können. Seit dem Moment, dass Jesus das Grab verlassen hat, hat Gott eigentlich nichts anderes gemacht, als dass er sich verfügbar gemacht hat für absolut jedem von uns. So, aber wir leben auf einem Planeten, wo in jeder Philosophie und Religion und in jedem Konzept dieses Planetens wird eigentlich immer nur eine Sache propagiert. Und zwar, dass es eine Exklusivität einer elitären Gruppe gibt, die nach bestimmten Do's and Don'ts handeln und dann eventuell Erleuchtung bekommen. Aber das Christentum, hör mir gut zu, ist der einzige Glaube, wo durch Auferstehungssonntag ein Manifest gesetzt wurde. Ein Statement für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Eine Bekanntmachung für absolut jedem. Und zwar, dass absolut jeder Mensch, völlig egal, wo er herkommt, völlig egal, was er getan hat, von nun an Zugang zu Gott hat. Seit dem Moment, dass Jesus das Grab verlassen hat, hat sich absolut alles verändert. Wir befinden uns in einer völlig neuen Ära. Und dennoch suchen wir so oft Leben an toten Orten. Und man kann sich fragen, weshalb? Ich meine, liegt es daran, dass das, auch wenn wir in einem christlichen Land leben, dass wir denken, okay, hey, das ganze Christentum und so weiter, das sind Legenden, das ist, hey, das sind nette Geschichten, das ist Tradition, das ist Religion, das hat was mit Kirche zu tun. Ich meine, halt dir mal bitte ganz kurz vor Augen, dass das, woran wir glauben, die Person, an die wir glauben, ich meine, letztendlich die Zeitrechnung, in der wir uns befinden, ein für alle Mal beeinflusst hat. Du befindest dich im Jahr 2024 nach Christus. Sondern, aber wir können trotzdem so schnell dazu sagen, ja, okay, das gehört irgendwie zur Geschichte dazu. So, wir suchen Leben an toten Orten und ich meine, der einzige Grund, wie ich das mir erklären kann, ist aus folgendem Grund, dass wir es tun. Und zwar, weil wir gewöhnliche Menschen sind. Wir sind gewöhnliche Menschen, oder? Die Art und Weise, hey, wie wir auf diesem Planeten auch miteinander umgehen, zeigt das, oder? Ich meine, wenn du über Respekt nachdenkst oder Anerkennung oder Vertrauen, oder? Sowas muss man sich verdienen, sowas muss man sich erarbeiten, oder? Ich meine, sogar die Bibel spricht davon. Sprüche 18. Wenn du Freunde haben willst, sei freundlich. Macht Sinn, oder? Sondern, Sprüche 21, was du willst, dass man dir tut, to do es auch anderen. Sondern, und wir können so eingenommen sein von diesem Konzept hier auf diesem Planeten, hey, wie wir einander begegnen, wie wir miteinander umgehen, oder? Das gehört dazu, das ist wichtig, oder? Ich meine, hey, wie es in den Wald hineinschreit, so schreit es auch wieder raus. Ich meine, dieses ganze Konzept, ich verstehe das, oder? Aber das, was wir machen, ist folgendes: Das, was wir mit Menschen erleben, wir projizieren das auf Gott und sagen, Gott ist genauso. Gott ist ganz genauso. Deshalb kann es auch gut möglich sein, dass das der Grund ist, warum die Leute, die du vielleicht zum Gottesdienst einlädst oder die du vielleicht zu Ostern eingeladen hast, die sagen dir, ja, eventuell komme ich. Aber das, womit die meisten Menschen zu kämpfen haben, ist folgendes. Und zwar, sie denken, ich gehöre hier nicht rein. Weil absolut jeder mit Schuldgefühlen zu kämpfen hat. Weil sie so sind, weißt du was? Ich meine, du hast keine Ahnung, was ich innerhalb der Woche alles mache. So, ich bin hier fehl am Platz. Ich gehöre da nicht hinein. Warum? Weil wir Menschen, wir suchen Leben an toten Orten. Wir suchen Gott an toten Orten. Und verpassen dabei, dass Gott sich schon längst auf den Weg gemacht hat, um uns zu suchen, um uns zu finden und um uns zurück nach Hause zu holen. Wir verpassen es. Wir verpassen es. Und weißt du was? Gott nimmt diesen Punkt so ernst. Uns zu suchen, uns zu finden und uns nach Hause zu holen. Er nimmt diesen Punkt so ernst. Lass mich dir zeigen, wie ernst er diesen Punkt nimmt. Und es mag unmöglich sein, dass es gleich ziemlich emotional für jeden von uns wird. Weil es eine absolut emotionale Geschichte ist. Und zwar in der Nacht, in der Jesus verraten worden ist, wurde er nicht von irgendjemandem verraten, sondern er wurde von einem seiner engsten Freunde verraten. Er wurde nicht von irgendjemandem verkauft, sondern er wurde von einem seiner engsten Freunde verkauft. Und zwar für 30 Silberlinge. Und dann wurde er festgenommen und er wurde festgesetzt. Und er wurde in der Nacht festgenommen wie ein Verbrecher, oder? Und man hat falsche Zeugen gegen ihn aufstehen lassen. Und letztendlich wurde er verurteilt. Er wurde anklagt und verurteilt. Und nicht nur zum Kreuz, sondern er wurde im Vorfeld dazu verurteilt, 39 Peitschenhiebe zu bekommen. 39 Peitschenhiebe von römischen Soldaten. Du musst dir vorstellen, die Römer hatten eine perfide Strategie, wie sie das gemacht haben, wie sie Menschen so viel Leid wie nur möglich zufügen können. Und zwar, sie haben die Peitschen genommen und sie haben in die Peitschen haben sie Glassplitter und Nägel und rasierklingenähnliche Metallstücke mit hineingebaut, dass wenn du auf deinem Rücken ausgepeitscht wirst, dass sich das in deine Haut hineinhakt. Und dein Fleisch rausgezogen wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wenn du auf diese Art und Weise verletzt wirst, dass man einen Teil deiner inneren Organe sehen kann. So, und die Leute, die ausgepeitscht worden sind, und Jesus gehört dazu, sie wurden auf so eine Art und Weise ausgepeitscht. Danach wurde Jesus, er wurde angespuckt, man hat sich lustig über ihn gemacht, man hat ihn verlacht, man hat ihm eine Dornkrone aufgesetzt, man hat ihn als vermeintlichen König der Juden, hat man ihm gehuldigt. Und dann sollte er das Kreuz, das raue Kreuz, nicht so ein nettes Kreuz wie das, was wir hier haben, ne? So ein richtig raues Holz, okay? Sollte er schwer verletzt durch die Straßen von Jerusalem hindurchtragen, bis nach Golgatha, wo er dann an diesem Kreuz mit 10 bis 20 Zentimeter langen Nägeln durch seine Handwurzeln, durch die überkreuzten Füße an dieses Kreuz gebohrt worden ist. Sondern du musst dir vorstellen, dass wenn du dort hängst, dann versuchst du nach Luft zu schnappen, du versuchst Luft zu bekommen und du kannst nur Luft bekommen und nicht ersticken, wenn du dich an den eigenen Nägeln hochziehst. So, und darüber hinaus musst du dir vor Augen halten, dass Jesus, er hing dort und er hat die physisch die schlimmsten Stunden seines Lebens erlebt. Und darüber hinaus reden wir davon, dass nicht nur die schlimmsten physischen Stunden sind, sondern emotional die schlimmsten Stunden sind, weil jeder Mensch, der auf diese Art und Weise hingerichtet worden ist, im Vorfeld entkleidet worden ist. Das heißt, wir reden von den grauenvollsten Stunden seines Lebens und emotional schlimmsten Stunden seines Lebens. Und man ging davon aus, dass die Leute nach 2 bis 4 Tagen, dass sie sterben. Sei es aufgrund dessen, weil sie nicht mehr genug Blut haben, dass sie, aufgrund des Blutverlustes, aufgrund der Schwäche, aufgrund des Erstickens. Und während dieser Zeit hat man bis zu 4 Soldaten, römische Soldaten, bezahlt, dass sie diesen gesamten Akt überwachen. Du musst dir vorstellen, dass die Römer diese Art und Weise der Hinrichtung benutzt haben, als die grauenvollste Art und Weise, wie sie Menschen exekutieren, aber auch als die teuerste Art und Weise. Und sie haben das nicht nur für jeden gemacht, sondern nur für die Schlimmsten der Schlimmen. Und nach 4 Tagen, aus einem Akt der Gnade der Römer, haben sie so lange auf die Beine geschlagen, bis die Knie gebrochen sind, dass sie sich nicht mehr hochziehen können, um atmen zu können und an ihrem eigenen Blut erstickt sind. So, wenn wir davon ausgehen, dass es nur für die Schlimmsten der Schlimmen ist, dann musst du davon ausgehen, dass die beiden Kerle, die zur rechten und linken von Jesus gekreuzigt worden sind, ich meine, der eine glaubte ja daran, wer Jesus ist, der andere, er verlachte Jesus, er macht sich lustig über Jesus, aber diese beiden Kerle, hey, das waren keine Kleinkriminellen. Die haben wirklich schlimme Verbrechen verübt. So, nun gibt es viele Menschen auf diesem Planeten, die sagen, hey, Jesus war ein guter Mensch. Er war echt anständig, zutiefst anständig. Ich meine, so er hat Werte promoted oder Werte, nach denen wir heutzutage halt auch leben wollen, oder? Ich meine, hey, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder? So, bete für deine Feinde. Wow. Ich meine, er ist zutiefst anständig, oder? Er ist ein guter Mensch. Aber sorry, er kann nicht nur ein guter Mensch gewesen sein, weil er den Titel des Sohnes Gottes für sich selber beansprucht hat. Das heißt, er wollte angebetet werden. Das bedeutet, wir reden von Jesus entweder als jemand, der absolut verrückt gewesen ist, oder er war wirklich der Sohn Gottes. Und wenn du darüber nachdenkst, hey, dass historische Bücher, Geschichtsbücher davon sprechen, dass es wirklich eine grauenvolle Art und Weise gewesen ist, wie Jesus hingerichtet worden ist. Seien wir ehrlich, es gab Hunderte, es gab Tausende Menschen, die auf diese Art und Weise hingerichtet worden sind. Was ist das Besondere an Jesus? Ich meine, was ist so besonders daran, dass wir im Jahr 2024 nach Christi Geburt leben? Was ist so besonders an ihm? Wenn so viele Leute auf diese Art und Weise hingerichtet worden sind, was ist so besonders an ihm? Was ist der Unterschied? Zum Beispiel, dass 4 Leute von Rang plus ein Verbrecher gesagt haben, dass er ohne Schuld ist. Pontius Pilatus, der Statthalter, er wusch seine Hände, oder? Wir kennen diesen Spruch, Hände in Unschuld waschen. Er wusch seine Hände in Unschuld, weil er sagte, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Darüber hinaus hat seine Frau, was in der damaligen Zeit so niemals passiert wäre, hat die Gerichtsverhandlung unterbrochen und ist zu Pontius Pilatus gegangen, hat ihm gesagt, du solltest seine Finger weglassen von diesem Mann, er ist ohne Schuld. König Herodes, der absolut verrückt gewesen ist, er sagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und der Hauptmann, der diesen gesamten Akt der Kreuzigung überschaut hat, er sagte, dieser Mann ist wirklich der Sohn Gottes. Und dann haben wir den Verbrecher, der zu Recht von Jesus gekreuzigt worden ist, und sagt, ey, er ist ohne Schuld. Wir hängen hier zurecht, er ist ohne Schuld. Das heißt, das, was Jesus getan hat, er wurde nicht ermordet. Er gab sein Leben freiwillig für die Leute, die ihn gekreuzigt haben. Für absolut jeden Menschen auf diesem Planeten. Und während er gekreuzigt wurde und während er dort hängt zwischen 2 Verbrechern, die es verdient haben, sagt er nette Dinge über die Leute, die ihn gerade gekreuzigt haben. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz kurz, allein dieser Fakt zeigt, dass er der Sohn Gottes ist, weil du und ich das nicht gesagt hätten. Was hätten wir gesagt? Vater, mach sie alle platt. Vernichte sie. Komm mit Feuer, komm mit Blitz, komm mit Wasser, ertränke sie, Hämorrhoiden in ihren Gesichtern. Oder? Das Schlimmste, was du dir ausdenken kannst, das hätten wir gesagt. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Typ, der zu Rechten von Jesus gekreuzigt worden ist, er sagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt heute noch ganz kurz, Jesus verteilt Tickets für den Himmel, während er an seinem eigenen Blut erstickt. Okay, hey, es gab Hunderte, es gab Tausende, die auf diese Art und Weise gekreuzigt worden sind und getötet worden sind und in ein Grab gelegt worden sind. Aber nur ein einziger ist von den Toten auferstanden. Und weder Grab noch Tod noch Teufel konnten ihn in irgendeiner Art und Weise aufhalten, dass er zu dir und zu mir kommt, dass er uns Bestimmung gibt, Berufung gibt, Leben gibt. Ja, es mag sein, dass es Tausende von Menschen gegeben hat, die auf diese Art und Weise getötet worden sind und gestorben sind. Aber nur einer starb perfekt. Nur einer starb ohne Schuld. Nur einer starb für die Menschen, die ihn gerade gekreuzigt haben, für dich und für mich. Lass uns zurück in die Geschichte gehen. Hey. Wir sind wieder in Lukas 24. Der Engel sagt, er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert ihr euch nicht, was er gesagt hat? Was er euch damals in Galiläa sagte? Der Menschensohn muss gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzen. Sie werden ihn kreuzigen. Aber am 3. Tag wird er von den Toten auferstehen. Hey, wie viele Leute kennst du, die 3 Jahre lang genau gesagt haben, wie sie sterben werden und genau gesagt haben, was alles geschehen wird? Und nicht nur, dass sie genau auf diese Art und Weise sterben, wie sie es gesagt haben, sondern alles eintrifft, genauso wie sie es gesagt haben. Und nachdem sie von den Toten auferstehen, Hunderte von Leuten es bezeugt haben, dass sie ihn gesehen haben und alles genau so eingetroffen ist, wie er es im Vorfeld prophezeit hat. Wie viele Leute kennst du? Hey, und genau das ist nämlich Jesu Alleinstellungsmerkmal, oder? Und halt dich mal bitte vor Augen, so dass wenn wir über Jesus und über sein Wirken reden, dass es mehr dokumentarische Aufzeichnungen über die Validität des Dienstes von Jesus gibt, vor und nach der Auferstehung, als über so manche historische Persönlichkeit, über die wir im Geschichtsunterricht lernen. Halt mal bitte vor Augen, dass ohne Auferstehungssonntag, ohne diesen Tag, weißt du, was das Christentum wäre? Es wären ein paar Jünger, die sich eingesperrt haben in einem Raum aufgrund von Angst, weil ihr Meister gerade getötet worden ist, weil ihr Rabbi gerade getötet worden ist und sie dachten, okay, wir sind die Nächsten. So ganz kurz erinnere dich daran, als die Frauen kommen zu den Jüngern und rufen, hey, das Grab ist leer. Ich versuche ein bisschen Auferstehungspower hier in diesen Raum reinzubringen, okay? Was machen die Jünger? Sie haben Angst. So, ja, ich weiß nicht ganz. Seid ihr euch da sicher? Ja, wir haben es gesehen, das Grab ist leer. Ah! Bin mir nicht ganz sicher, hey. So sind wir, oder? Nein, die Cousine von meinem Nachbarn hat schon mal gesagt, dass sie das nicht glaubt, was andere Leute sagen. Und deshalb bin ich da sehr vorsichtig. Das ist es, wie wir sind, oder? Na, wir können es nicht glauben. Ganz kurz, das gesamte Christentum nach 2000 Jahren, es wäre darauf zusammengefasst, auf ein paar verängstigte, verstörte, besorgte, jämmerliche Jünger, die in einem Raum zusammengepfercht sind und Angst haben. Das wäre das Christentum ohne Auferstehungssonntag. Aber weil Jesus auferstanden ist, können du und ich auferstehen. Weil Jesus auferstanden ist, müssen wir nicht Leben an toten Orten suchen. Weil seien wir ehrlich, es wäre völlig legitim, wenn Auferstehungssonntag nicht da wäre, dass wir Leben an toten Orten suchen. Aber dadurch, dass Jesus auferstanden ist, hey, erleben wir genau das, was wir am Freitag gehört haben oder von Christine. Dass Menschen, die absolut gar nichts mit Gott am Hut haben und vielleicht in einem ganz anderen Art und Weise halt ihr Leben gestalten, auf einmal begegnen sie Gott und es verändert sich absolut alles. Hey, das ist so grandios, die Geschichte von Matthias, die wir gerade gehört haben, oder? Hey, er gehört nicht zu einer elitären Gruppe. Er hat nicht irgendwie Do's und er hat nicht irgendwas Besonderes gemacht. Er saß in seinem Auto, oder? Und hat gesagt, Gott, wenn du real bist, so, aufgrund dessen erleben durch die Menschheitsgeschichte hindurch Menschen das immer wieder, dass sie sagen, Mann, hör mal, ich bin Jesus begegnet, er hat alles verändert. Und ich weiß nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber auf einmal, wow, da ist Leben, da ist Sinn, da ist Berufung, da ist Bestimmung. Auf einmal, ich verstehe, Gott, du liebst mich. Und nicht aufgrund dessen, weil wir irgendwas getan haben, sondern aufgrund dessen, weil er alles getan hat, oder? So, durch die Menschheitsgeschichte hindurch erleben wir das immer wieder, dass Menschen das erzählen. Es ist wie Aufatmen, es ist wie ein... Das Grab ist leer, es ist nicht das Ende. Und weißt du, was interessant ist? Hey, das Grab ist absolut paradox. Denn es ist zur selben Zeit leer und zur selben Zeit so voller Hoffnung. Es ist zur selben Zeit leer und zur selben Zeit so voller Perspektive. Es ist zur selben Zeit leer und doch voller Heilung. Es ist zur selben Zeit leer und doch voller Neustarts. Es ist zur selben Zeit leer und doch voller Wiederherstellung. Es ist zur selben Zeit leer und doch voller Geschichten, die Gott gerade dabei ist, mit dir und mit mir zu schreiben. Halt dir mal bitte eine Sache vor Augen. Noch niemals in der Menschheitsgeschichte war so viel Leben im Sterben, war so viel Leben im Grab, war so viel Leben im Tod wie bei der Auferstehung von Jesus. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Noch niemals. Deshalb, und seien wir ehrlich, die Frauen, sie kommen an am Grab. Und was sagen die Engel? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ganz kurz, es ist so... Wenn du dir ganz kurz versuchst vorzustellen, wie die Engel so drauf sind, okay? Und die sind, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber die sind so, die verstehen die Menschen nicht. Ist mir schon aufgefallen? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ganz kurz, habt ihr ihm nicht zugehört? Was hat er die letzten 3 Jahre gesagt? Oder sagt man nicht? Das ist ja das, was sie sagen. Warum seid ihr hier? Was? Also wir haben einen Job hier, aber was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Habt ihr nicht zugehört? Warum sind die Frauen gekommen? Ich meine, es gehörte ja zum Ritus in der damaligen Zeit, oder? Dass aufgrund des Verwesungsprozesses, dass sie kommen mit ihren Salben und mit den Ölen und mit ihren Kräutern und Gewürzen und sonst was alles. Und jetzt würden sie eine Suppe machen, ne? Aber sie kommen dort an und sie sagen, kein Spaß, das ist genau das, wie wir sind. Nein, wir kümmern uns drum. Wir kümmern uns drum, wir geben hier unser Bestes. Sie sind so niedlich, ey. Diese beiden Frauen, auch. Wir sorgen dafür, dass der Tod überdeckt wird mit Leben. Wir haben unsere Öle, wir haben unsere Gewürze. Wir geben hier unser Bestes. Sag dir eine Sache, du und ich, wir können Sonntag für Sonntag in die Kirche kommen. Du und ich, wir können noch so spirituell rüberkommen, wir können noch so erleuchtet sein und innerlich tot sein. Aber Jesus kam, damit er dich und mich auferweckt. Erinnere dich daran, erinnere dich daran. Der Typ, der zu Rechten von Jesus gekreuzigt worden ist, oder? Er hängt dort. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, er konnte nichts machen, um irgendwie zu zeigen, dass er es wert ist, gerettet zu werden, oder? Ich meine, er hängt am Kreuz. Er kann nicht umkehren. Warum? Weil seine Füße an das Kreuz genagelt sind. Er kann nicht seine Hände heben, um anzubeten. Warum? Weil seine Hände an das Kreuz genagelt sind, oder? Er kann nicht beweisen, dass er es wert ist. Er kann nicht in die Church gehen. Er kann nicht Teil von der Connect-Gruppe werden. Er kann nicht Teil von dem Dreamteam werden. Er kann nicht getauft werden. Das Einzige, was er tun kann, ist zu sagen, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Heute noch. Heute noch. Hat der Typ das verdient? Ist es fair? Überhaupt nicht, oder? Ist das alles? Einfach nur sagen, gedenke meiner, wenn du dein Reich, das ist alles? Verdient er das? So ganz kurz, ich sage dir eine Sache. Ich kann dir sagen, was ich verdiene. Ich verdiene es in absolut keiner Art und Weise, hier vor dir zu stehen und zu dir zu sprechen. Weil ich weiß, wie viele Jahre ich ohne Gott unterwegs gewesen bin. Ich weiß, wie viele Jahre ich in die Kirche gegangen bin und absolut gar nichts mit Jesus am Hut hat. Ich weiß, wie viele Jahre ich einfach gegangen bin, weil es im christlichen Kontext, ich bin so aufgewachsen, es gehörte einfach dazu. Meine Freunde waren aber Dealer, waren Inhaftierte. Unsere Werte, nachdem wir gelebt haben, die waren absolut verkorkst und absolut daneben. Die Dinge, die ich gemacht habe, absolut daneben. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe betrogen, ich habe manipuliert, ich habe Menschen wehgetan und das mit Absicht. Ich habe mich gehasst. Die Liste der Dinge, die ich getan habe, ich sage dir ganz ehrlich, sie ist endlos. Ich habe mein Leben gehasst. Und alles, was ich probiert habe, war, mich zu füllen mit irgendwelchen Dingen, die mir keine Erfüllung gegeben haben. Sei es Sex, sei es Alkohol, sei es Beziehung, sei es Frauen, whatever. Egal, was ich gemacht habe, egal, was ich gesucht, wo ich es gesucht habe, es war immer tot. Bis ich mich an einem Punkt wiedergefunden habe, in meinem Apartment in Berlin, wo ich auf die Knie gegangen bin. Und eigentlich, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich tot gefühlt. Ich war tot. Wenn ich sage tot, dann wissen einige von euch, was ich meine. Wenn ich sage tot, spirituell, emotional tot. Und ich hatte Gott gar nichts anzubieten. Ich war auf meinen Knien und ich habe aufgegeben. Ich habe genau das gleiche gemacht wie Matze. Hey, wenn es dich gibt, Gott. Das ist jetzt kein glaubensvolles Gebet, oder? Wenn du real bist, Gott. Hier bin ich. Und auf einmal taucht Jesus auf. Und es war nicht eine Sache, dass ich jetzt irgendwas gesehen habe, es war eine Sache in meinem Herzen, die er gemacht hat. Und auf einmal taucht er auf und er gibt mir mehr, als ich mir jemals vorstellen könnte. Und er kommt mit Leben in meinen Tod hinein. Und er erweckt mich auf von all dem, wo ich gewesen bin. Und auf einmal erfüllt er mich mit einer Art und Weise, die ich nicht in Worte fassen kann. Und auf einmal taucht dieser Gott auf und er gibt mir mehr als genug. Weil es das ist, wer er ist. Wenn du mir nicht glaubst, lass mich dir zeigen, wer er ist. Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Okay, Church, das ist der Moment, an dem wir austicken. 9.30 Uhr Gottesdienst. Ich weiß, Zeitumstellung und so weiter. I don't care. Okay? Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, er lebt in uns. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Oh, das hat eine Ewigkeitsperspektive. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Wir leben im Auferstehungssonntag seit dem Moment, als Jesus aus dem Grab rausgekommen ist. Und deshalb ist es eine völlig neue Ära. Und deshalb ist es eine völlig neue Zeitrechnung. Und deshalb ist es eine völlig neue Diskussionsgrundlage, auf der wir uns befinden. Gott ist bekannt dafür. Das ist es, wer er ist. Das ist es, wie er arbeitet, dass er die tiefsten Momente, die schlimmsten Momente, die schrecklichsten Momente in unserem Leben nimmt und ein absolutes Wunder daraus entstehen lässt. Das ist es, wer er ist. Er nimmt die Zerbrochenheit, er nimmt unser Kaputtsein, er nimmt unsere Trümmer und er schenkt uns Wiederherstellung. Er nimmt den Tod und macht uns lebendig. Das ist es, wie Gott arbeitet und das ist, wie er immer arbeitet. Das ist, wie Gott, wie sein Herz für dich und für mich schlägt. Hey. Und ich will dir ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, sondern er ist die Vollendung in Person. Er ist die Fülle in Person. Das, was er beginnt, das bringt er auch zu Ende. Er ist die Vollbringung, die Vollständigkeit in Person. Und ich will dir zeigen, was ich damit meine. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in der Bibel, wenn du die hineinschaust, dann haben Zahlen dort haben verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel die Zahl 1 steht für, für Einheit, aber genauso auch für die Einzigartigkeit Gottes. Darüber hinaus hast du dann die Zahl 4, steht für Kosmos, für Universum, für die Erde, für Planet und so weiter. Dann hast du die Zahl 7, steht für Perfektion Gottes, für die Fehlerlosigkeit Gottes. Dann die Zahl 6, eins weniger als 7, 6 steht für uns Menschen, sondern dass wir sind nicht perfekt, okay, und wir machen Fehler. So, dann haben wir 666, kennst du auch, ne, Bosheit in Person, oder? Satan, Teufel und so weiter. So, dann hast du die Zahl 8, steht für Neustart und so weiter. Also es gibt verschiedene Zahlen mit verschiedenen Bedeutungen. Und so gibt es auch eine Zahl in der Bibel, die steht für Vollendung, für Fülle, für Vollständigkeit. Und das ist die Zahl 3. Steht für Trinität, aber steht auch für Fülle, für Vollständigkeit, für Vollendung. So, und ich weiß nicht, ob es dir jemals aufgefallen ist, aber durch die Geschichte der Bibel hindurch findest du immer wieder diese Zahl 3. Ist dir schon mal aufgefallen? Immer wieder die Zahl 3. Ich will sie zeigen, zum Beispiel. Sondern wir reden von Gott, von seinen Wesenszügen. Er ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, oder? Dann, wir denken an uns Menschen. Wir haben Geist, Körper und Seele, oder? Darüber hinaus, wir reden von Gott, der von seinen Charaktereigenschaften. Er ist allwissend, er ist allmächtig und er ist allgegenwärtig. Darüber hinaus, wenn wir über Jesus nachdenken und die Offenbarung hineinschauen, dann sehen wir, dass er der ist, der er war, der er ist und der er sein wird, beziehungsweise der er wiederkommt, oder? So, dann du schaust in die Bibel hinein und du liest zum Beispiel von den drei Himmeln, oder? Und Paulus redet davon, dass er im dritten Himmel gewesen ist, oder? Darüber hinaus, sondern liest du im Neuen Testament einen absolut revolutionären Gedanken, den Jesus reingebracht hat, und zwar Gott als Vater zu bezeichnen. Und du findest es dreimal im Neuen Testament, aber Vater. So, dann, du kennst die Geschichte von Noah. Noah sollte eine Arche bauen. Und wie viele Stockwerke sollte die Arche haben? 3. So, bleib mit mir bitte ganz mal, das ist lustig. Bleib mit mir hier drin, okay? Und zwar, wenn du weiterschaust, dann liest du zum Beispiel von Josef. Josef, er sollte ja die Träume auslegen von dem Mundschenk und von dem Bäcker, oder? Und da ging es auch um 3 Tage. So, dann lesen wir von Moses. Moses, er wurde ja versteckt von seiner Mutter. Warum wurde er versteckt? Weil der ägyptische Pharao, er hat ein Edikt erlassen, dass alle männlichen Babys getötet werden sollen. Und seine Mutter hat ihn versteckt für wie viele Monate? Come on! Darüber hinaus liest du von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Darüber hinaus lesen wir von der Stiftshütte. Die Stiftshütte ist eingeteilt in den Vorhof, in den Innenhof und das Allerheiligste. Die Engel, wie oft haben sie gerufen, heilig? 3-mal. Heilig, heilig, heilig ist der, der allmächtig ist, der Herr. Darüber hinaus, du liest von Daniel, während er in Babylon war und Nebukadnezar diesen Edikt erlassen hat, oder? Dass seine Statue angebetet werden soll. Wie oft hat er zu Gott gebetet am Tag? 3-mal. Dann haben wir Jona. Wie viele Tage war er im Wald? 3 Tage. Dann haben wir Paulus. Als er losgegangen ist, um die Christen umzubringen, ist er Jesus begegnet. Und wie viele Tage war er dann blind? 3. Und 3-mal hat er gebetet, dass er diesen Dorn im Fleisch verliert. Und 3 Monate war er auf Malta während des Schiffsbruchs, oder? Und dann haben wir Jesus, oder? Und Jesus, ich meine, als er geboren worden ist, wie war das? Da kamen wie viele Könige? Wie viele Weise? 3. Und sie haben 3 Geschenke gebracht. Weihrauch, Myrrhe und Gold. Lass mich weitergehen. Im Alter von 12 Jahren war Jesus 3 Tage lang von seinen Eltern getrennt. Darüber hinaus, sein öffentliches Wirken dauerte 3 Jahre. Und es endete im Alter von 33, oder? Er wurde 3-mal vom Teufel in der Wüste versucht. Er hatte 12 Jünger und 3 davon gehörten zu seinem engsten Kreis. Petrus, Jakobus und Johannes, oder? Die er mitgenommen hat, auch auf dem Berg der Verklärung, wo 3 Personen aufgetaucht sind. Und zwar Jesus, Elia und Moses. Und darüber hinaus sind auch mitgekommen in den Garten Gethsemane, oder? Gott sprach 3-mal hörbar. Jesus weckte im Neuen Testament 3 Menschen von den Toten auf. Jesus sagte voraus, dass Petrus ihn 3-mal verleugnen würde, bevor der Hahn kräht. Und als Jesus von den Toten auferstanden ist, begegnet Jesus Petrus. Und wie oft fragt er ihn, ob er ihn lieb hat? 3-mal. Dann weide meine Schafe. Jesus betete 3-mal im Garten Gethsemane. Der Überlieferung nach fiel Jesus 3-mal, während er das Kreuz getragen hat. An diesem Tag waren 3 Leute am Kreuz. Und in der Inschrift über Jesu Haupt stand in 3 verschiedenen Sprachen Jesus Christus, König der Juden. Und zwar in Hebräisch, Latein und Griechisch. Jesus wurde um 3 Uhr ans Kreuz genagelt. Und dann hat er, kurz bevor er gestorben ist, 3 Worte ausgesprochen, die absolut alles verändern sollten. Es ist vollbracht. Und dann ist Jesus, unser Herr, unser Gott, unser König, zur 9. Stunde, 15 Uhr unserer Zeit, 3 Uhr, wenn du auf die Uhr schaust, ist er gestorben. Und Finsternis erfüllte das Land. Und es fing an zu beben. Und auf einmal kam Stille über die ganze Welt. Für 3 Stunden. Und es gab kein Leben mehr, keine Perspektive, keine Hoffnung. Und dann kommt Tag 1. Come on, Church. Nichts passiert, oder? Dann kommt Tag 2. Und nichts passiert. Aber dann am 3. Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. Und wie ist es passiert? Und zwar Gott selber, er schickte seine Engel, oder? Auf diese Erde, oder? Und als sie aufgetaucht sind, die Erde bebte und die Soldaten, sie fielen zu Boden wie tot, sagt die Bibel. Und alles, was sie gesehen haben, sie erzählten davon, was sie gesehen haben. Aber sie wurden dafür bezahlt mit einem hohen Preis, dass sie nicht davon erzählen. Aber die Engel sind aufgetaucht und sie schoben den Stein beiseite. Und was hat Gott getan? Er hat selber das Grab ausgeraubt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist die Vollendung in Person. Er ist die Fülle in Person. Er ist die Vollständigkeit in Person. Er ist der, der er war, der er ist und der er sein wird. Und er sagt, es ist vollbracht. Das heißt, in all den Dingen, wo wir mit zu kämpfen haben, mit Schuldgefühl, mit Herausforderungen, in all den Momenten, wo wir Leben an toten Orten suchen, taucht Jesus auf und er sagt, ich komme mit echtem Leben zu dir, mit einer echten Fülle. Er ist Leben in Person. Das heißt, es mag möglich sein, du sitzt heute hier und du sagst, Antonio, weißt du was, ich fühle mich innerlich tot und ich fühle mich so herausgefordert durch all das, was um mich herum passiert, was diese Welt propagiert. Ich komme an meine Grenze, ich kann nicht mehr, ich erkenne mich selber nicht wieder. Weißt du was? Gott ist ein Profi da drin, Totes zu nehmen und es lebendig zu machen. Er ist die Auferstehung in Person. Und am Ende des Tages will ich dich ermutigen, dass du hier und jetzt, heute hier und jetzt, egal wo du herkommst, egal was du erlebt hast, egal wie dein Leben bis jetzt ausgesehen hat, du und ich, wir können eine Entscheidung treffen. Denn am Ende des Tages ist es so, dass unsere gesamte Weltgeschichte, die gesamte Menschheitsgeschichte ist runterzubrechen auf diese beiden Kerle, die neben Jesus mit ans Kreuz genagelt worden sind. Der eine, der geglaubt hat und der andere, der nicht geglaubt hat. Wir können nicht in der Mitte sein, hey. Wir können nicht die Schweiz sein, wir können nicht neutral sein. In der Mitte ist Gott. Du und ich müssen eine Entscheidung treffen. So, aber Gott hat es uns so einfach gemacht, durch die Menschheitsgeschichte hindurch. Er streckt uns seinen Arm entgegen und sagt, komm zurück nach Hause. Komm zurück nach Hause. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren war. Völlig egal, wo du herkommst, völlig egal, was du erlebt hast. Er möchte dir Leben schenken. Echtes Leben. Echtes Leben. Amen. Amen. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Ich weiß nicht, wie du heute herkommst. Hey, vielleicht ist es so, dass du irgendjemandem Gefallen getan hast. Vielleicht ist es so, dass du sagst, weißt du was, ich kenne diesen Gott gar nicht. Diesen Gott der zweiten Chance, der Liebe, der Annahme. Aber ich will ihn gerne kennenlernen. Da will ich dir sagen, wir sind immer nur ein Gebet von ihm entfernt. Und dabei geht es nicht um Frömmigkeit, nicht um Religiosität, sondern es geht um unser Herz. Und Gott begegnet uns in unserem Herzen. Vielleicht bist du heute aber auch hier und sagst, weißt du was, natürlich, ich kannte diesen Gott irgendwann mal, aber ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Dein Leben ist passiert, ich bin irgendwo falsch abgebogen, ich weiß nicht. Aber ich will zurück zu diesem Gott. Zu diesem Gott der Liebe und der Annahme. Dann will ich dir sagen, auch du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut, hier vor Ort und all die online mit dabei sind, hey, wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte eine lebendige Beziehung haben, ich möchte echtes Leben erleben, dann werden wir es so machen, ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen und wenn ich bei 1 bin und du sagst, du möchtest das, dann bitte ich darum, während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut, dann bitte ich darum, dass du ganz kurz bei 1 deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. 3. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist dir näher, als du denkst. 1. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön. Danke. Danke. Dankeschön. Auch da oben. Dankeschön. Danke. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und alle hier vor Ort, alle, die online mit dabei sind, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir wollen es so machen. Ich will von hier vorne ein Gebet vorformulieren. Wir beten es alle als gesamte Kirche nach. Und wie gesagt, hey, es ist nicht Lippenbekenntnis oder sonst was. Wir kommunizieren mit unserem Mund, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Amen, Church. Komm on, sprich mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Leben und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen, Amen. Hey, an all die Leute, die gerade eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, ich will dir sagen, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Die Bibel spricht davon, dass es mit einer Party ist, über eine Person, die umkehrt. Heute waren es so einige hier. Come on, können wir mal richtig laut werden mit dem Himmel, hey? Amen. Hey, und dann alle anderen unter uns. Vielleicht ist es so, dass du sagst, weißt du was, Antonio? Ja, ich merke, ich bin irgendwie schon lange mit Gott unterwegs und so weiter, aber ich suche immer wieder Leben an toten Orten. Auch da, hey, wir sind nur ein Gebet von ihm entfernt. Und er möchte dir begegnen. Und er möchte dir mit echtem Leben begegnen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat sie nicht nur einfach irgendwie geliebt, sondern so sehr. So sehr. Dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Hey, das ist das Leben, was wir erleben dürfen. Wir dürfen diese Auferstehungskraft leben. Weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das heißt, das, was du tun kannst, jederzeit ist, weide ich ihn. Gib ihm dein Herz. Gib ihm dein Sein. Sag ihm, Gott, ich stehe hier vor dir. Ich knie vor dir. In meinem Herzen bin ich vor dir. Und ich gebe dir alles, was ich bin. Und ich will zurück zu dir. Dort, wo ich Leben an falschen Orten gesucht habe, Gott, ich komme zurück zu dir. Danke dafür, dass du mich anschaust und sagst, du bist es wert. Und er schaut dich an, er sagt, du bist es wert. Mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich so sehr. Amen.
Weisheit und Macht, Ehre und Ruhm und endlose Liebe, niemand mehr liebt, keiner wie du. Ich fall auf die Knie und bete. Alles in mir preist deinen Namen. Mein Gott ist heilig. Heilig ist er. Stimme mit ein ins Lied des Himmels. Dreimal heilig dem, der war und ist und kommt. Stimme mit ein, ich hab nichts zu Lied und bete. weißt deinen Namen, mein Gott ist heilig, heilig ist er. Sitzt auf dem Thron in Ewigkeit, umgeben von Engeln, goldenem Schein. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Willkommen alle Schöpfung und jede Nation, Himmel und Erde, wir preisen den Sohn. Die Welt wird vergehen, doch Anbetung sie bleibt. Ehre und Ruhm sei ihm alle Zeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ich leg alles ab vor seinen Thron. Keiner ist wie Jesus, gekleidet in Licht und Herrlichkeit.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.